Thank you. Danke. Grüß Gott und einen schönen Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Danke, dass ich hier sein kann. Danke, dass Sie gekommen sind. Die Bäume durchwurzeln unser Leben viel mehr, als wir wahrhaben. Da wollen wir ein bisschen hineinspüren im ersten Teil. Wenn ein Baum sein Leben beginnt, wenn der zu wachsen beginnt, das wissen wir alle, wenn die erste Nadel oder das erste kleine Blatt aus dem Humus rauskommt, dann macht er ganz genau das Gleiche, das wir alle getan haben, wie wir hier begonnen haben. Das allererste, was war das? Tief Luft holen. Der holt tief Luft, atmet ein und aus und dann beginnt dieser Rhythmus des Lebens. Und mit der Luft macht der Baum etwas anderes wie wir Menschen. Wir brauchen aus der Luft den Sauerstoff für Verbrennung, damit der Körper arbeitet und das Hirn und so weiter. Und der Baum holt sich aus der Luft, also wir haben gesagt, ich sitze gerade bei, genau, damit die mit der Kamera. Und der Baum, der holt sich aus der Luft das CO2, dieses Gas, das, von dem man immer hört, es ist für die Klimaveränderung verantwortlich, dass wir jedenfalls bei der Verbrennung fossiler Energien in hohem, viel zu hohem Maße ausstoßen. Und dieses CO2, das kann der Baum aufspalten, das können alle grünen Pflanzen, aber Bäume als dauerhafte Gewächse bauen das in ihren Körper ein. Die nutzen das als Nahrung. Wenn ich hier auf so einem Holzblock sitze, der aus den Bäumen stammt, und mir Gedanken mache, gemeinsam mit Ihnen, wo das Holz herkommt, wo kommt denn das her? Diese Materie, dieses Schwere da, was ist das? Wo kommt's her? Mein Biologieprofessor hat mir, wie ich noch ein Schüler im Gymnasium war, hat er uns erzählt, Bäume nehmen die Nährstoffe aus dem Boden heraus. Dann habe ich mir zuerst gedacht, die fressen Erde und verwandeln das und machen Holz draus. Und später habe ich mir dann gedacht, das geht gar nicht. Weil dann müsste ja neben jedem riesigen Baum ein großes Loch sein, wenn das umgewandelte Erde wäre. Ist es ja nicht. Also ich sage es gleich, von dem, was ich da drauf sitze, dieses schwere Holz, da sind 0,3 bis 0,5% aus der Erde, aus dem Boden. Der Rest ist Luft und Wasser, sonst nichts. Luft und Wasser. Bäume machen aus Luft diese ganzen Gestalten. Die machen das, wo ich da sitze, was wir Menschen formen können. Und die machen so wunderbare Formen wie den Ast, der da herumgeht, der Douglasienast oder der Zapfen. Die ganze Mannigfaltigkeit der Natur. Der Wald ist dieses Wunder, das vor unseren Augen aus reiner Luft entsteht. Und so ein Baum, wenn der sein Leben beginnt, das unterscheidet ihn ein bisschen von uns Menschen, der weiß sein ganzes Leben lang, was er hier auf dieser Welt will. Der weiß das ganz genau. Zunächst schaut er sich um und entdeckt, dass da viel zu viele sind auf engem Raum, die da durch den Samenanflug der großen Bäume rauswachsen. Und dann beginnt ein Wettbewerb. Die wissen, wer als erstes oben ist und seine Krone ausbilden kann, der hat gewonnen. Der hat es geschafft, der kann Kinder bekommen und der kann diesen Lebenszweck erfüllen und seine Kinder wachsen sehen. Der Erste da oben. Und deshalb wachsen sie um die Wette. Und damit sie diesen Lebenszweck erfüllen können, sind Bäume so intelligent, dass sie alles tun, ihr Leben lang, um die Grundlage der Welt, in der sie leben, die sie vorgefunden haben, zu erhalten, im Mindestfall, im günstigen Fall zu verbessern. Bäume wenden die unglaublichsten Strategien an, um den Boden zu sichern, Humus zu bilden, die Luft sauber zu halten, frisches, neues, sauberes Wasser zu produzieren. Es ist fantastisch, was da drinnen an Evolutionsintelligenz, an Weisheit gespeichert ist. Unfassbar. Aber all das ist zwar sehr, sehr spannend, aber es ist nur ein bisschen weit weg von uns Menschen, gell? Wenn wir aber jetzt auf die Idee kommen, mit einem Elektronenmikroskop da in die Struktur hineinzuschauen von dem Holz, dann finden wir die nächste Zauberwelt vor. Im Holz, in den Zellen, ganz im Inneren, da sind Gebäude, Hallen, Logistikröhren, Leitungen, Versorgungsstrukturen wie in einer Stadt. Sie finden da genauso Seele, wie wir sie hier sehen, nur sind die statisch viel besser konstruiert, viel effizienter, viel besser optimiert. Das können Ingenieure gar nicht machen. In dieser Vollkommenheit Tragkonstruktionen oder Versorgungsleitungen zu bauen, wie es Bäume machen. Die haben ja unendlich lange Zeit gehabt. Seit 500 Millionen Jahren gibt es Bäume auf der Erde. Menschen gibt es erst seit 3 bis 5 Millionen Jahren, je nach Betrachtungsweise. Also die haben wahnsinnig viel Zeit gehabt, evolutionär herauszufinden, was sich bewährt und was übrig bleibt. Und wenn man dann das Mikroskop noch größer dreht und von der Zellstruktur in die Molekülstruktur geht, in die ganz feine und die feinsten Bausteine eines Baumes untersucht, weil wir haben ja gesagt, die kommen aus der Luft und aus dem Boden, dann wird es unvorstellbar spannend. Denn mit diesen wenigen Zutaten, mit Wasserstoff und Kohlenstoff aus der Luft und aus dem Wasser, und mit einem 0,5% Spurenelemente aus dem Boden, dieses Eisen, Mangan, Calcium, Kalium, was aus dem Boden da rauskommt, ist aber nur 0,5% an Menge. Mit dem macht ein Baum in seinem Inneren tausende chemische Verbindungen, um alle Zwecke des Lebens zu erfüllen. Und diese Bausteine, diese Grundbausteine des Baumes, das sind witzigerweise genau die gleichen, die unseren Körper bauen. Wenn ich mit dem gleichen Mikroskop in meinen Körper hineinschaue, in die Haut, in die Haare, in einen Knochen, egal wo, in einen Fingernagel, der ist aus demselben Material gebaut wie das da. Der einzige Unterschied ist, dass das Strickmuster ein bisschen anders ist. Die Spurenelemente sind an anderen Kreuzungspunkten angeordnet, das ist alles. Also wenn zu mir jemand sagt, du bist ein Holzkopf, bin ich gar nicht beleidigt. Das ist chemisch, feinstofflich gesehen eine vollkommen richtige Aussage. Es sind dieselben Bauteile, nur ein bisschen anders zusammengeformt. Aber Spaß beiseite. Stellen Sie nochmal diese wissenschaftliche korrekte Aussage vor, das Gehirn eines Menschen mit seiner ganzen Leistungsfähigkeit beinhaltet nichts anderes wie dieser Stab, dieser Tübe da aus Buchenholz. Oder da, dieser Ausschnitt aus einer Wand aus Nadelholz. Stellt euch vor. Und da wird es schon sehr nahe für uns Menschen. Wenn das aus den gleichen Bauteilen kommt, wenn diese Zellen genauso organische Chemie sind, die vergänglich ist, weil alles, was die Natur organisch baut, ist ja vergänglich. Die Natur hat ja diese Superintelligenz, die uns Menschen so abgeht, dass sie in allem, was sie unbeeinflusst macht, eine perfekte Kreislaufwirtschaft eingerichtet hat. In der Natur gibt es nicht diese Lehre unserer Wirtschaftswissenschaft, die sagt, wir müssen immer alles noch schneller wegwerfen, damit die Wirtschaft sich dreht. Dort draußen im Wald heißt es, alles, was nicht mehr benötigt wird, muss sinnvoll in die nächste Kaskade gegeben werden, dass man es wiederverwenden kann. Abfallfreie Wirtschaft. Und damit es funktioniert, ist organisches Material vergänglich. An sich sehr sinnvoll. Wenn wir Menschen mit diesem Prinzip konfrontiert sind, also zum Beispiel, wenn ich jetzt das Foto meiner Firmung oder meines ersten Schultages nehme und heute in den Spiegel schaue, dann weiß ich, was Vergänglichkeit bedeutet. Dann wird mir bewusst, und das wird uns allen bewusst, wir sind nur zu Gast auf Erden hier. Und leider machen wir uns nichts vor. Aus der Sicht eines Baumes ist das hier eine Versammlung von Eintagsfliegen. Wir sind nicht lange da auf der Erde. Aus der Sicht eines Baumes. Und aus der Sicht eines Baumes ist es unverständlich, dass wir diese kurze, kostbare Zeit manchmal für so unsinnige Dinge verwenden. Und aus der Sicht des Baumes haben wir genau das gleiche Problem wie er. Wir sind äußerst bestrebt, unsere organischen Zellen aus diesem Material, Luft, Wasser und Boden, so lange wie möglich funktionsfähig zu halten. Was tat man nicht alles, wenn wir nur ein paar Jahre anhängen konnten? Wir sehen es ja. Schauen Sie sich die Statistik an, wie viel Prozent des Bruttonationalprodukts für die Medizin, für die Pharmaindustrie, für die Wellnessindustrie ausgegeben wird. Da ist uns keine Summe zu schade. Unter dem Titel kann man eine Volkswirtschaft, also das ist nichts schade, weil ist ja klar, das ist uns ja so wichtig. Und wir sehen auch an der Statistik der Lebenserwartung, was wir damit erreichen. Zumindest im Durchschnitt. Ganz klar. Unsere Lebenserwartung, die liegt irgendwo bei über 80 Jahre und mehr. Im Schnitt ist nicht drin und manch Glücklicher, der wird 90 oder vielleicht sogar 100, aber dann ist Schluss. Dann ist die Eintagsfliege aus Baumsicht wieder weg. Und Bäume haben das gleiche Problem. Die wollen groß werden, die wollen Humus bilden, die wollen ja die Kinder wachsen sehen, also müssen sie aufpassen, dass sie nicht zu früh wieder selbst zu Humus werden. Das haben die auch. Und die haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Und wir wissen, wir schaffen es 80 Jahre. Wie lange schaffen es Bäume, dass ihre Zellen funktionsfähig bleiben? Ihre Zellen aus demselben Ursprung. Wissen Sie, wie alt die ältesten Bäume auf Erden sind? Das ist beeindruckend, was da gibt. Das ist beeindruckend. Also wenn ich bei uns im Gebirgswald hochsteige, da habe ich in kürzester Zeit habe ich Bäume mit 500 bis 1000 Jahren. Das gibt es bei uns viele. Und Bäume mit 2000 Jahren, Olivenbäume mit 2000 Jahren sind ganze Reihen bekannt. Bis vor 10, 20 Jahren galten die als älteste Bäume Grannenkiefer in Nordamerika mit über 5000 Jahren als die ältesten. Und heute ist der älteste Baum, den die Wissenschaft kennt, eine Fichtengruppe in Nordschweden mit 9600 Jahren. Unfassbar, gell? Also diese Superlative der Bäume sind sowieso ein abendfüllendes Thema. Aber jedenfalls, wir wollen nicht auf Zahlen herumreiten. Diese Knaben im Wald da draußen, die aus unserer Sicht kein Hirn haben, keine Haxen zum Herumrennen, die haben die Weisheit, organische Zellen Jahrtausende funktionsfähig zu halten. Jetzt stellen Sie sich vor, es würde uns heute gelingen, ein kleines Stück von dem Geheimnis zu lüften und dann als zum Abschluss so eine Salbe zu rühren, zu kochen. Und dann kriegt jeder ein Dosal und auf derselben steht drauf, wenn du das auf die Haut drauf gibst, dann bist du die nächsten 200 Jahre schaust aus wie ein 17-Jähriger. Das wäre doch was, oder? Wenn man diese Rezeptur den Bäumen entlocken könnte. Ich versuche, das humorvoll zu bringen, aber Sie sehen an diesen Beispielen, sich mit Intelligenz der Natur zu befassen, ist ein unglaublich spannendes Thema. Und nicht nur, wenn es um unsere Gesundheit geht, auch wenn es um Klimathemen, um Ingenieursthemen, um Energiethemen geht. Da ist diese Perfektion, die wir da draußen finden können, ganz frei von Romantik, ganz nüchtern betrachtet, das sind Beispiele, wo manches, auf das wir Menschen stolz sind, erbärmlich dagegen ausschaut. Jetzt, was sind denn das noch für Ihre Beispiele? Was gibt's denn da noch alles? Bevor wir da hineinschauen, vielleicht noch ein Wirkungsprinzip, was so wichtig ist, dass wir eben verstehen können, warum Bäume uns Menschen so nahe sind. Wenn der kleine Baum wächst, jetzt haben wir gehört, der braucht Luft, vor allem Luft, aus der er sich ernährt und Wasser, was er gibt und ein bisschen Bodennährstoffe. Wenn der sich zu wachsen beginnt und er wäre in der fettesten, nährstoffreichsten Erde mit guter Luft und viel Wasser und er wäre allein, dann hätte er keine Chance. Das ist auch eine schöne Metapher für uns Menschen. Alleine geht gar nichts. ohne Freunde stirbt er. Der braucht eine große soziale Gemeinschaft rund um ihn, die ihn lebt. Ohne dem gibt es kein Leben. Und das Erste, was zunächst so wichtig ist für einen Baum, das ist das Bodenleben, die Bodenlebewesen. Weil eine Wurzel vielfach falsch verstanden haben aus der Naturgeschichte oder aus der Biologie. Eine Wurzel ist kein Bergarbeiter. Eine Wurzel ist gar nichts. Eine Wurzel ist ein großes Tor, ein Tausch- und Handelsplatz ist die Wurzelspitze, sonst nichts. Die Wurzel kann aus dem Boden gar nichts rausholen, alleine, nichts. Die Wurzel braucht jemand, der ihr alles bringt, was sie dann weitertransportiert. Und da unten geht es genau gleich zu wie bei uns Menschen. Niemand ist so blöd, dass er freiwillig rackert. Da muss bezahlt werden, dass sich da einer auf die Socken macht und Calcium oder Eisen aus dem Boden schürft und zur Wurzelspitzen trockt. Und diese Währung, das Gold des Waldes, das wird in den Wipfeln der Bäume produziert. Das ist der Zucker. Photosynthese, Zucker. Die produzieren da oben mit Blättern und Nadeln Zucker. Aus C, Kohlenstoff, C2, H4O2, C3, H6O3. Und das sind diese Zuckerverbindungen. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Richtig zusammengefügt. Und den Zucker, den schicken sie mit dem, jeder Baum hat ja den Saftstrom vom Boden nach oben im Holz, in den äußeren Holzschichten. Und einen Teil des Wassers verbrauchen sie oben und dann kleineren Teil des Wassers schicken, sondern im Bast wieder nach unten mit Zucker angereichert. Und mit Zucker wird an der Wurzelspitze bezahlt und getauscht. Für Zucker kriegst du alles. Diese Bodenlebewesen, das sind Junkies. Das ist nicht nur die Supermärkte machen, die ist an der Kasse so, dass die Mütter verrückt machen, wenn sie mit den kleinen Kindern nehmen, weil die große Zuckerpalette da ist und die Kleinen schon abhängig sind, sondern das machen auch die Bäume im Wald mit den Bodenlebewesen. Für Zucker tun die alles. Da wird getauscht. Und dann bringen die da unten die Nährstoffe. Jetzt gibt's aber aus der Biochemie diese spannenden Forschungen. Stellen Sie sich vor, ich gehe in den Wald oder sagen wir, der Förster Merzig geht in den Wald, nimmt die Axt mit und weil er heute schlecht aufgelegt ist, haut er mit der Hock in einem Baum in die Rinde ein Loch und verletzt den. Wisst ihr, was da passiert? Binnen 10 Minuten wissen plötzlich, das kann man messen, Millionen von Bodenlebewesen, dass der Baum da oben eine Verletzung hat und jetzt ein ganz anderes Nährstoffprogramm, ganz andere Spurenelemente braucht, weil der hört zum Wachsen auf, der muss jetzt Wundheilung betreiben. Die wissen das. Die kommunizieren. Die reden miteinander. Und zwar im Minutentakt. Faszinierend. Im Wald wird viel mehr gesprochen wie zwischen uns Menschen. Da ist Kommunikation und Verständigung auf allen Ebenen. Ohne Kommunikation gibt es kein Leben. Zweites Beispiel. Die Borkenkäfer, das ist eine Bande, die haben die Aufgabe, die Schwachen aus der Gemeinschaft rauszuholen, Gesundheitspolizei. Die schwirren durch den Wald ständig und mit ihren ganz feinen Fühlerelementen kontrollieren sie, wo ein Baum ist, der geschwächt sein könnte. Weil wenn sie einen gesunden Baum hineinbohren und das Loch bohren, dann wehrt sich der, dann bohrt der Käfer das Loch und blub, hat er Pech aufs Gesicht und erstickt und aus ist mit ihm. Deshalb suchen die einen Kranken, einen Schwachen. Und wenn sie einen finden, sagen sie aber, der hat auch noch Abwehrkräfte, dann machen sie Alarm, wie die Indianer, kommen alle zusammen und wenn genug zusammen sind, überfallen sie. Und dann nehmen die in Kauf, dann werden diese ganzen Insekten ein Kollektiv, das mit einer gesammelten Intelligenz, mit einer Schwarmintelligenz witzigerweise agiert. Eine unsichtbare Steuerung lenkt die dann. Und dann nehmen die in Kauf, dass die ersten 100 oder 1000 im Harz ersticken und dann geht denen das Harz aus und die anderen überfallen und dann haben sie die Brutmöglichkeiten und können sich verzehnfachen. So funktioniert das. Und wenn dieser Vorgang passiert, dass die einen überwältigen, das ist auch spannend. Dann wissen in kürzester Zeit alle Bäume im gefährlichen Umkreis von 40, 50 Meter, was da vor sich geht. Die stellen ihr Wachstum ein, die hören mit Wettbewerb sofort auf, sofort, und bilden nur mehr Borkenkäferabwehrstoffe, damit das ökologische Gleichgewicht gewahrt bleibt, dass der nicht explodieren kann und den ganzen Wald trainieren kann. Das sind Steuerungsmechanismen, Das lässt jeden Techniker, der das modernste Auto mit dem modernsten ABS-Bremssystem baut, vor Neid erblassen, wie das gesteuert wird. Und die Grundlage ist Kommunikation. Bäume reden miteinander. Das ist, weiß man heute. Wenn ich mit Ihnen rede, benutzen wir die Schallwellen in der Luft. Und Sie haben ein Organ, die Ohren, die können das übersetzen und dann Impuls ins Hirn schicken und Sie verstehen mich. Und das Einzige, warum wir Bäume nicht verstehen, ist eben, weil die ein anderes Medium benutzen. Die haben andere Vokabeln, eine andere Sprache. Zunächst haben sie einmal Duftmoleküle. Dieser Borkenkäferüberfall, da wird sofort per Duftmolekül, werden alle anderen gewarnt und von weit her werden die Fressfeinde der Käfer geholt. Und für komplexere Geschichten verwenden sie natürlich das Internet, ganz klar. Sie lachen. WWW heißt ja Wood Wide Web. Und das Internet des Waldes ist tatsächlich ein höchst effizientes System. Zu jedem Baum gehören neben dem Bodenlebewesen noch ein paar Familien. Seine Freunde sind, das sind die Pilzfamilien. Zu einem ausgewachsenen großen Baum gehören im Durchschnitt 3, 4, 5, 6, 7 Pilzfamilien. Mehr Familien kannst du nicht als Freunde haben, weil sonst irgendwann gehst du auf die Nerven, wenn es zu viel werden. Du musst ja Ruhe auch haben. Aber die gibt's. Und so eine Pilzfamilie, das sind nicht die Schwammerl, die die Köchin sucht, um was Leckeres zu kochen. Das sind nur die Fruchtkörper davon. Das ist in erster Linie ein Myzelsystem. So eine Pilzfamilie besteht in erster Linie aus im Durchschnitt 50 Kilometer unvorstellbar dünnen Myzelfaden. 50 Kilometer, eine Familie. Wenn jetzt, wir sagen, ein großer Baum, eine große Buche im Schnitt 5 als Freund hat, kehren zu einer Buche 250 Kilometer Faden im Waldboden. Zu einer. Stellt sich das vor. Man kann sich's gar nicht vorstellen. Und diese Pilzfäden funktionieren genau wie unser Nervensystem. Unser Nervensystem leitet elektrische Impulse im Körper herum. Also wenn ich jetzt sagen würde, den Herr sagt, bitte komm ins Ausland, leg den Finger da her und ich haue ihm mit dem Finger drauf, mit der Faust drauf, dann hat er sofort einen Impuls ins Hirn, dass das weh tut und dass einer draufhaut und das Hirn sagt dann, dem ist nicht zu trauen, zieh zurück, weil sonst haut er nochmal zu und dann kommt der Reflex. Das geht blitzschnell. Und genau solche Impulse können Bäume am Myzelsystem des Waldbodens biochemisch, nicht elektrisch, sondern biochemisch schicken. Tauschen Informationen aus. Wenn Trockenheit herrscht, habe ich mir sagen lassen, gibt es die trockenen Sandboden bei der märkischen Kiefer. Also, und für die Kiefern ist Trockenheit ein arger Feind im Sommer. Weil wenn ein Baum zu wenig Wasser hat, kann er nichts mehr transportieren, dann ist Schluss, wenn da nichts mehr fließt. Das ist lebensgefährlich. Wenn der erste Baum in eine Situation kommt, in einen großen Waldkomplex, dass seine Wasservorräte dem Ende zugehen, gibt der per Internet an alle anderen die Botschaft, bei mir wird's Wasser knapp. Und das ganze Kollektiv des Waldes beginnt die Spaltöffnungen ein Stück zu schließen und trotz Wettbewerb langsamer zu laufen, langsamer zu wachsen, Wasserverbrauch zu drosseln. Und dann gibt's ein permanentes Monitoring. Stündlich fragen die nach, wie schaut's jetzt aus in deinem Tank? Und wenn der sagt, noch schlechter, und dann plötzlich 5 andere sagen, bei mir wird es auch knapp, gehen die Spaltöffnungen bei allen noch weiter zu. Unfassbar. Und wenn es dann wieder Wasser gibt, auf und jetzt laufen wir weiter um die Wette. Sagenhaft. Wie das gesteuert ist. Wettbewerb und trotzdem Augenmaß und Blick auf das Wohlergehen des Ganzes. Also ich bin so fasziniert. Ich habe 2 Berufsausbildungen. Ich bin Förster und habe Betriebswirtschaft studiert. Und als Förster kenne ich diese biologischen Vorgänge. Und als Betriebswirt staune ich immer, wie blöd wir in der Wirtschaft sind. Dass wir nicht begreifen, dass solche Zusatzsysteme einen Wettbewerb erst zum gesunden Wettbewerb machen. Oder dass wir nicht begreifen, dass exponentielles Wachstum in der Natur nur dann vorkommt, wenn es Krebs gibt und das zerstört das Trägersystem. Wir glauben immer noch allen Ernstes, dass wir unendlich wachsen müssen. Stellt euch einmal diesen Schwachsinn vor. Wie ich meine Firma gegründet habe, haben wir harte Gründungsjahre gehabt, wirklich schwierig. Und wir sind am Limit gesegelt und haben alles riskiert. Und dann waren diese Jahre vorbei und wir haben die ersten Patente angemeldet und große Bauten sind gekommen und so ein bisschen eine Konsolidierung. Und wir haben einmal Luft holen können und in den Urlaub gehen können, nach den ersten 10 Jahren. Wisst ihr, was meine Berater zu mir gesagt haben? Die haben gesagt, jetzt ist es wunderbar, jetzt hast du einmal Eigenkapital, jetzt kannst du beginnen, deinen Mitbewerb zu bekämpfen. Völlig verrückt. Wenn im Wald die Bäume durchgewachsen sind und sehen, meine Existenz ist gesichert, wisst ihr, was dann die dann tun? Die stellen jeden Wettbewerb ein, die verschwenden überhaupt keine Energie mehr, um den anderen zu bekämpfen. Die werden brüderlicher, wie wir es uns überhaupt nur vorstellen können, weil sie sagen, als große Bäume im Hochwald können wir diese Herausforderungen mit Sicherheit nur gemeinsam am besten lösen. Was für ein Vorbild wäre das für eine zukunftsfähige, enkelkindertaugliche Wirtschaft? Was für ein Vorbild wäre das? Oder wenn ich vergleiche das Thema Geldsystem, wir haben ja das alles erlebt, 2008, diesen Irrsinn, der da in unserem Finanzsystem getrieben wird. Und wir neigen heute dazu, dass wir sagen, per se, Finanzsystem ist schlecht oder jeder Banker ist ein Bankster und so. Das ist auch nicht richtig. Schauen wir uns den Baum an. Der hat einen Wasserkreislauf, ein Versorgungssystem. Der nimmt sich das Wasser vom Boden, transportiert mit dem Wasser die Spurenelemente ganz nach oben, reichert es mit Zucker an, schickt es wieder unten. Ich brauche in einem lebenden System Tauschfunktionen und ich brauche Versorgungssysteme. Aber die müssen dienend bleiben. Die dürfen nicht sagen, wir regieren das Ganze. Und an solchen Beispielen sehen wir, dass es fernab von irgendeiner selbstgezimmerten Romantik in vielen Bereichen es unglaublich lohnend ist, sich auf die Weisheit der Natur einzulassen. Jetzt haben wir die Gesundheit gehabt, jetzt haben wir Wirtschaft gehabt, jetzt haben wir soziale Überlegungen gehabt und natürlich in die Philosophie will ich erst gar nicht gehen. Und ich möchte diesen Teil vielleicht mit ein paar persönlichen Anekdoten abschließen, dass Sie sehen, wie nahe das gehen kann, wenn man sich auf die Natur einlässt und wie unmittelbar die Vorteile sein können. Ich bin in den Salzburger Alpen aufgewachsen, in einem kleinen Bergdorf. Also wenn heute jemand auf die Idee käme, ein kleines Kind so aufwachsen zu lassen, dann würde das Kind vermutlich vom Jugendamt weggenommen werden, weil das ist heute nicht mehr möglich. Das sage ich jetzt, ohne etwas verherrlichen zu wollen oder beschönigen zu wollen. Es war einfach ganz anders. Allein, wenn ich daran denke, wir haben mit der größten Freude zwischen den Hühnern am Misthaufen gespült. Stellt euch vor, heute geht eine Kindergartenpädagogin mit ihrer Truppe Kleinkinder zum Misthaufen und sitzt die Kleinen zwischen den Hühnern auf den Haufen rauf. Na, was machst du, was da morgen für eine Hygiene? Die sperren sie ein. Also, das war früher, hat doch kein Mensch dran gedacht, dass das unhygienisch sein könnte. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage nicht, ich möchte keinesfalls sagen, man soll die Kinder zum Misthaufen schicken. Ich will nur sagen, es war eine ganz andere Zeit. Und in der Zeit habe ich aber sonderbare Beobachtungen gemacht, die ich mir nie beantworten konnte, ein halbes Leben lang nicht. Weil damals war gerade im Land- und forstwirtschaftlichen Bereich die Abhängigkeit von der Natur eine sehr große vom Wald und eine sehr unmittelbare. Und in dieser Abhängigkeit wurden Dinge gelebt, über die man heute den Kopf schütteln würde. Und Antworten auf diese Fragen habe ich erst viel später unbeabsichtigt bekommen. Ich habe 2012 oder so dieses Buch über die Sprache der Bäume geschrieben. Über dieses Kommunikationsthema, das wir gerade gehabt haben. Weil ich glaube, es ist möglicherweise für uns Menschen die wichtigste Fremdsprache, Bäume zu verstehen. Weil uns die so viel zu sagen haben für die aktuellen Herausforderungen. Und das Buch war in Österreich ein Bestseller, das ist super gelaufen. Und dann habe ich meinem Verleger erzählt, dass ich da beteiligt war an diesen Versuchen, an diesen Versuchen, die an der Universität Graz gelaufen sind, wo man nachweisen konnte, dass Holz, eine Holzumgebung, ein Holzraum unseren Körper physiologisch, organisch gesünder hält. Und der Verleger hat überhaupt keine Ruhe mehr gegeben und gesagt, Erwin, du musst mir ein Buch über Holz und Gesundheit schreiben. Und ich habe gesagt, das kriegst du von mir nie, ich kenne meine Grenzen, ich bin kein Arzt, folglich schreibe ich kein Gesundheitsbuch, weil da, ich will mich nicht versteigen. Und das war aber eine unglaublich aufregende Zeit. Wir haben damals zwei Schlafzimmer gebaut, müssen Sie sich noch vorstellen. Eines ganz aus Holz, komplett. Und das zweite war identisch, auf einen Millimeter identisch. Aber nicht aus Holz, sondern aus einem Kunststoffimitat. Sie kennen das Material, Laminat. Schaut aus wie Holz, ist Plastik, salopp gesagt. Und in diesem Plastikzimmer, und dann gab es eine große Versuchsanzahl von Versuchspersonen, Bevölkerungsquerschnitt, Männer, Frauen, jung und alt. Und die wurden zuerst zu Hause im eigenen Bett, haben wir die ganzen medizinischen Referenzwerte genommen. Und dann hat man die Menschen in Plastik und Holz schlafen lassen. Und das Ergebnis hat damals die Wissenschaftler an der Universität Graz so verblüfft, die konnten selbst nicht glauben. Jeder Mensch, der heute Abend, Sie alle, jeder Mensch, der am Abend in ein Zimmer geht, aus reinem Holz gebaut, erspart sich die Arbeit des Herzens von einer ganzen Stunde. Wenn Sie Ihr Kind in eine Schule aus Holz schicken, hat es nachweisbar, eine wesentlich signifikant höhere Konzentrationsfähigkeit und soziale Belastbarkeit. Nachweisbar. Also unglaubliche Daten. Das Immunsystem wird nachweisbar im Holz gestärkt, im Kunststoff geschwächt. Betonbau ist so gesehen ungesund. Ungesünder wie Holz jedenfalls. Naja, und das war für mich damals eine ganz aufregende Zeit, weil man erstmals aus der seriösen Naturwissenschaft diese Wirkungen des Holzes beweisen konnte. Und mein Verleger wollte ein Buch über Holz haben, über dieses Gesundheitsthema, über diese Forschungen. Und ich habe gesagt, Hannes, geh zum Professor. Dann hat er gesagt, wenn ich einem Professor ein Buch schreiben lasse, versteht es keiner. Das muss ein Sachbuch sein, das man auch lesen kann. Und eines Tages kommt er daher und sagt, so und jetzt kriege ich von dir das Gesundheitsbuch. Sag ich, warum? Und dann lacht er verschmitzt, sag ich, weil ich habe die Zusage von Professor Moser, der die Forschungen durchgeführt hat, dass er mit dir das Buch schreibt. Da sage ich, wie? Und sagt er, der macht die medizinische Redaktion und du schreibst es. Du bringst das Holzwissen dazu. Sag ich, Hannes, wenn das stimmt, dann mach es. Und dann waren wir in Salzburg in der Redaktion, um das Buch auszumachen. Und ich habe vorher noch zwei Nächte drüber geschlafen und habe gesagt, wenn dieses Buch entsteht, ich habe eine Bedingung, dass ich das mache. Dann haben die zwei gesagt, und die wäre. Dann habe ich gesagt, ich möchte alle Fragen, die ich in meinem Leben gesammelt habe zu dem Thema, von der Universität Graz und dem Professor Moser wissenschaftlich fundiert beantwortet bekommen. Weil dann habe ich die Grundlage, dass wir darüber schreiben können. Und das wurde mir zugesagt. Und das war für mich eine Sternstunde, weil damit konnte ich auch viele Fragen aus meiner Kindheit beantworten. Und die erste Frage, die ich dem gestellt habe, das war eine Beobachtung, die hat mich immer beschäftigt und ich habe nie eine Antwort gefunden. Als kleiner Bub habe ich zugeschaut, bei uns wurde noch mit Pferden gearbeitet und ich habe heute noch Pferde. Und als kleiner Bub habe ich zugeschaut, wie sich zwei Stuten, die sich nicht mochten, die haben eine offene Rechnung gehabt, wie die endlich nahe genug gekommen sind, dass die eine der anderen das heimgezahlt hat und die hat ausgezogen und hat ihr richtig reingehauen und hat Eisen drauf gehabt und bei der zweiten ist ein Fleischfetzen runtergehängt, eine böse Wunde. Und wenn ein Pferd am Fuß eine Verletzung hat, ist das wirklich gefährlich, weil dieser Sepsis kriegt es weg. Trotzdem hat niemand einen Tierarzt geholt. Stattdessen ist die Oma in den Stall gegangen und mit einer rostigen, dreckigen, also wie heute halt so eine Blechbüchse, die jahrelang im Stall gestanden ist, mit den ganzen Ablagerungen, Staub und Schmutz, mit der ist sie rausgekommen, die hat es aufgemacht. Und da drinnen war die selbstgerührte Harzsalbe aus Baumharz. Und die hat es da aufgeschmiert. Und das Pferd war nach einer Woche wieder im Arbeitseinsatz. Vollkommen diese unglaubliche Wunden, hat es keine Entzündung, nichts gegeben. Unglaublich. Kurze Zeit später, da war ich nur so ein kleiner Bub, wurde ich vom Hofhund gebissen, weil ich was ausprobiert habe. Und der hat mich aber gescheit ins Wadel gebissen. Und ich habe nicht ganz so viel wie das Pferd, aber auch ziemlich geblutet. Und statt dass jemand einen Arzt geholt hat, was man normal tun würde und ich sage auch tun soll, stattdessen ist die Oma in den Stall gegangen und mit der Büchse erschienen. Und dann haben sie mir das Zeug da aufgeschmiert und das ist tadellos verheilt. Und den Gipfel dieser Beobachtungsserie hat der Opa geliefert, mein großer Lehrmeister, mit dem ich begonnen habe, Holzbau zu machen. Der Opa war schon über 80 und hat immer noch gearbeitet. Und in der Werkstatt und mitgearbeitet, der hat nach der Pension einfach weiter da. Und am Samstag war es bei uns der Brauch, da haben wir bei der Oma Kaffee getrunken und der Opa war noch in der Werkstatt. Und an diesem Samstag ist es passiert. Er, dem nie was, der hat sich nie verletzt und an dem Samstag, da hat er irgendwie schon ein bisschen zittert und ist ausgerutscht und mit der Hand in die Abbrichthobelmaschine hineingekommen. Und er hat sich aber nicht, so wie es meistens ist, die Finger weggefräst, sondern den ganzen Daumenballen weggefräst. Es war eine riesen klaffende Wunde, die Küchentür geht auf und er hat durch die Verletzung oder durch einen Schock die Hand so hochgehalten und durchs Zittern ist Blut so gespritzt und ganz ruhig hat er zur Oma gesagt, Mutter, jetzt brauche ich ein Pflaster. Und wir haben das gesehen und waren schockiert und sind aufgesprungen und gesagt, um Gottes Willen, sofort ein Notarzt. Und dann hat einer gesagt, nein, das gleich ins Krankenhaus, das muss genäht werden, bis der Notarzt kommt, der kann nichts tun. Und das ging durcheinander. Und der Opa ist der Einzige, der ruhig geblieben ist und hat gesagt, nein, hat er gesagt, es braucht nichts holen, weil ich steige eh nicht ein. Und plötzlich kommt die Oma. Und ich habe mir gedacht, nein. Weil ich habe das gekannt, das war ja allgegenwärtig. Ich habe es auch bei den Viechern aufgeschmiert, aber nicht bei mir. Für mich, ich bin immer wieder, bin in die Apotheke gegangen, aber Beta Isodonna oder Vitamerfen geholt, aber nicht das Zeug da aus der Stallbüchse. Und ich habe mir gedacht, das muss ich verhindern, der Opa ist kein Pferd, wenn der eine Sepsis kriegt. Und das war nicht zu verhindern. Die Oma hat ihm das auf die frische Wunden ganz dick, diese Salben, diese Pechsalben aufgegeben. Und dann hat sie eine Windel durch, also so ein sauberes Baumwolltuch umgewickelt und dann hat der Opa mit uns Kaffee getrunken. Die haben die Wunde nicht mehr kontrolliert. 14 Tage später haben sie es runtergetan, da war ich auch dabei und das war sauber verheilt, ohne jegliche Spur einer Entzündung oder Komplikation. Unfassbar. Und diese Frage habe ich meinem Medizinprofessor gestellt zum Beginn der Recherchen für das Buch und habe gesagt, Max, wie ist das möglich? Waren diese Menschen damals abgehärteter, weil sie einen Misthaufen gespült haben? Haben die mit Keime besser vertragen? Oder wie gibt es sowas? Ich würde nicht auf die Idee kommen, das heute zu tun. Und dann hat er gesagt, hast du das Rezept von der Salbe? Sag ich, natürlich, das ist bei uns bekannt. Das habe ich. Und habe ihm es gegeben. Und 14 Tage später haben wir uns wieder getroffen. Dann sagt er zu mir, du, das mit der Salbe aus dem Baumharz ist eine spannende Geschichte. Pass auf einmal, im Harz der Nadelbäume sind bis heute an die 900 chemische Einzelverbindungen analysiert worden. Vermutlich gibt es noch mehr. Die macht der Baum nur aus den einfachen Zutaten. Erstens. Zweitens, diese Rezeptur ist so kompliziert, die kann man synthetisch nicht nachbauen. Wir haben vorher über synthetische Lebensmittel geredet, gell? Kann man nicht nachbauen. Das ist so einzigartig, was die Natur da kann. Das kannst du nicht nachbauen. Und drittens hat er gesagt, und das ist der Hammer, dieses Rezeptzucker, dieses Harz, ist in höherem Maße Bakterien, Viren und Pilzsporen abtötend, wie jedes Medikament, das uns die Pharmaindustrie zur Verfügung stellt. Sag ich, hä? Sag ich, Max, das sagst du, der größte Schulmedizinprofessor, den wir haben. Fernab vom Geruch irgendwie Naturheilguru zu sein. Da sage ich, ja, das ist so. Sag ich, Max, warum hat das nicht jeder Arzt in seiner Ordination, wenn das so ist? Warum renne ich in die Apotheken? Dann sage ich, du hast nicht aufgepasst. Sag ich, hab du aufgepasst. Du hast gesagt, Das ist in höherem Maße wirksam. Ich verstehe auch jetzt, warum der Opa Keil ist. Und er hat noch dazu gesagt, deshalb hat er gesagt, hat die mangelnde Hygiene auch keine so große Rolle gespielt. Da drinnen kann kein Keim überleben. Wow. Dann sagt er, du hast nicht aufgepasst. Man kann das nicht synthetisch nachbauen. Man kann es auch nicht patentieren, sagt er, das ist kein Geschäftsmodell. Das habe ich verstanden. Dann habe ich gesagt, Max, weißt du, was wir jetzt machen? Ich möchte immer sofort was tun, wenn mir was eingeht. Dann habe ich gesagt, und ich habe als Jugendlicher vermutlich viel zu viele Asterix-Heftel gelesen. Da gab es den Druiden, den Miraculix, den mit dem Zaubertrank. Und ich habe gesagt, Max, in meinem Sägewerk, da fließt das Harz. Da gehe ich mit einem Eimer einen halben Tag und ich habe 10 Liter Harz gesammelt. Ich koche diese Salbe. Und das ist ja einfach, das ist nicht schwierig zu machen. Die Salben, Bienenwachs dazu, ein gutes Öl. Dann sagt er, lacht er, sagt er, du willst aber nicht im Ernst Heilmittel verkaufen. Ja, sage ich, natürlich, das müssen wir jedem geben. Dann lacht er wieder, sagt er, du hast wieder nicht aufgepasst. Sagt er, du bleibst bei deinen Holzhäusern, weil wenn du glaubst, du kannst Heilmittel verkaufen, wirst du in Kürze auch keine Holzhäuser mehr verkaufen. Das hältst du nicht aus. Diesen Rat habe ich auch verstanden und auch beherzigt. Dann habe ich gesagt, Max, was tun wir dann? Dann sagt er, mach's doch einfacher. Du hast das Rezept, schreib's ins Buch hinein. Wissen darf man weitergeben. Sag ich, das ist eine super Idee. Das machen die Bäume übrigens auch. Wissen Sie, an dem Punkt wieder, von den Bäumen lernen, wissen Sie, welcher Baum der erfolgreichste ist, der mächtigste? Wissen Sie, welcher Baum mit größter Wahrscheinlichkeit den Wettbewerb gewinnt? Was der entscheidende Faktor ist bei den Bäumen? Immer der, der am meisten hergibt. Für mich als Betriebswirt der starke Tobak. Der, der von seinem Gold am meisten verschenkt, der wächst am schnellsten. Der kriegt am meisten zurück. Wir lernen, dass wir das Geld auf unseren Konten möglichst horten sollen. Vermögen horten ist in der Natur der Weg zum sicheren Tod. Ist auch spannend, gell? Wer gibt, gedeiht. Na gut, das nur am Rande. Ich habe gesagt, Max, das machen wir. Wir schreiben ein Buch mit dem Rezept und ich schreibe gleich dazu, wie jeder zum Pechkimp und zu den Zutaten, weil das ja so einfach ist. Und ich habe das da reingeschrieben. Das Buch war ein Renner vom Anfang an. Und was noch spannender war, ich habe Rückmeldungen bekommen. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Eine HNO-Ärztin aus München hat mir geschrieben, sie hat einen ganz seltenen Ohrenpilz erstmals mit dieser Rezeptur wegbringen können. Beim Vortrag in der Steiermark, ganz große Veranstaltung, und da waren 300, 400 Leute im Saal, habe ich das erzählt, steht ein Mann auf und sagt, dazu will ich was sagen. Und normalerweise ist das ungut, wenn man Diskussion am Schluss oder so unterm Vortrag, aber der ist schon gestanden, und man denkt, na gut, dann sage ich, na bitte, dann machen wir halt jetzt diese Meldung. Dann beginnt der mit zwei verhängnisvollen Worten und sagt, ich bin Chirurg. Und ihr denkt, oje, jetzt geht diese Debatte los. Dann hat er das Krankenhaus genannt, in dem er operiert. Sagt, in dem und dem Krankenhaus in der Steiermark ist er da der Primar und operiert da. Und bisher hat er gesagt, er begleitet seine Patienten bis ins Krankenhaus verlassen. Und er hat eine genaue Zahl knapp unter 90% genannt. Dieser Prozentsatz seiner Patienten hat eine zufriedenstellende Wundheilung und etwas mehr als 10% haben mehr oder weniger große Komplikationen. Sag dann, ob sie es glauben oder nicht, an denen habe ich diese Salbe ausprobiert und seit wir die verwenden, können wir fast alle Komplikationen heilen. Wow. Und der ganze Saal hat applaudieren angefangen. Und ich habe mich, natürlich ist es schön, wenn man bestätigt wird, ist eh klar. Aber ich sage, wissen Sie, was mich noch mehr freut? Dass das ein Beispiel ist, wo diese Synthese glückt, die so nötig ist. Nämlich die Synthese zwischen der Naturwissenschaft, zwischen dem konventionellen Medizinbereich und wirklich der Natur. Dieser Schulterschluss, dass wir in das normale Leben, dass wir nicht Sonder- und Separatabteilungen für die drei Spinner oder für die drei Minderheiten machen, sondern dass wir das Wissen der Bäume, dass wir die Schätze des Waldes, dass wir die Gaben des Bodens, die da auserwachsen, wieder in unser Leben einbinden. Das ist sowas Segensreiches, man kann sich's gar nicht vorstellen. Ich hüte mich und möchte das nicht machen. ich könnte Ihnen den ganzen Abend jetzt solche Geschichten erzählen, was wir da an Rückmeldungen bekommen haben. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, eine wirkliche Metapher, die uns zeigt, wie lohnend es ist, sich darauf einzulassen. Wir Menschen sind einfach viel zu oft leider in dieser Rolle des Zauberlehrlings, der meint, er muss alles selber machen und dann die Geister, die er ruft, nicht mehr los wird. Und wir sind ja heute diejenigen, die, was weiß ich was, Vitaminpräparate fressen, aber auf die Idee, dass wir direkt das Obst vom Baum aber pflücken, auf die kommen wir gar nicht mehr. Und so weiter. Und beim Bauen ist genau dasselbe. Die Häuser, die unser Großvater gebaut hat, das war ein alter Zimmermann, der puristisch nur mit Holz konstruiert hat. Dem ist keine Chemie ins Holz gekommen. Kein Holzschutzmittel, kein Leim, nichts. Die sind heute mehr wert wie zu der Zeit, wo er sie gebaut hat. Wir haben voriges Jahr ein 5-Sterne-Hotel in Meran gebaut. Da wurden, weil es so exklusiv ist, innen alles mit Altholz ausgebaut. Dieses Altholz kostet heute doppelt so viel wie das beste neue Holz. Versuchen Sie einmal, Häuser der letzten 50 Jahre wieder zu verkaufen. Die sind Sondermülldeponien. Da zahlen Sie ein Vermögen für die Entsorgung. Und da sehen Sie, wie wichtig diese Konzepte sind, die uns wieder zu den wirklichen Quellen der Lebensqualität führen und zur wirklichen Weisheit der Natur. Und nachdem ich gebeten wurde, eine kleine Pause einzulegen, würde ich sagen, machen wir die jetzt. Und nach der Pause dann noch den kurzen Ausflug übers Mondholz und dem alten Wissen bis zu Häuser wie Bäume und Städte, die funktionieren wie der Wald. Dankeschön. Bauen wir in 10 Minuten weiter. Danke. 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 Wir haben jetzt vorher gehört, wie unmittelbar auf unsere Gesundheit, wie das Material mit unserem Körper korrespondieren kann. Dieses Waldbaden in Japan, man weiß heute, dass unser Körper, das Unterbewusstsein vom Holz und von Bäumen Botschaften aufnehmen kann. Wir wissen heute, dass in einem Raum, in dem Duftmoleküle zum Beispiel aus synthetischen Materialien ausgasen, dass der unser ganzes System die ganze Nacht oder die ganze Zeit in einer Voll- oder Teilalarmsituation, also in einem inneren Stress halten kann und dass Bäume genau das Gegenteil bewirken, dass sie das alles beruhigen, Entspannungsphasen, Erholung begünstigen und so weiter. Das haben wir alles gehört. Und ich möchte aber jetzt in dem zweiten Teil, jetzt sitze ich mich wieder nieder, ganz praktisch schauen, was man mit Holz machen kann, dass wir im Wald ernten können, dürfen und sollen. Und ganz praktisch gesehen, wie ich begonnen habe, Holzhäuser zu bauen, mit dem Opa, mit meinem ersten Holzbau-Lehrmeister, da hat mir der alte Mann den wohl wichtigsten Ratschlag für mein Leben mitgegeben. Den technischen Ratschlag. Das ist das Allerwichtigste, wenn man mit Holz arbeitet. Und es war ein Satz, den ich zuerst nicht verstanden habe. Er hat zu mir zuerst gesagt, wenn du mit Holz arbeitest, musst du es stets in seiner besten Form verwenden. Und ich mir denke, ja, eh klar, beste Form, was ist das? Dann hat er gesagt, die beste Form ist Mondholz. Und dann habe ich mir gedacht, oje, weil ich habe ja Forstwirtschaft gelernt und davon nichts gehört. Und haben wir gedacht, da geht er mal zu weit. Und er hat genau gemerkt, dass ich ihm nicht einsteige. Und er hat gesagt, du musst Mondholz nehmen, weil du darfst das Holz nicht mit einem Holzschutzmittel streichen. Du musst es so verarbeiten, dass es von alleine hält. Ich habe ihm nicht geglaubt. Und er ist hartnäckig geblieben und hat gesagt, probier es aus. Und wissen Sie, wie das ist, wenn man jung ist und von seiner eigenen Wahrheit überzeugt ist. Und es ging hin und her Und er hat nicht nachgegeben und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann probiere ich es halt aus. Und dann habe ich meine erste Mondholzpartie geerntet. Im tiefen Winter, im Januar, am Gerlospass, wo man vom Zillertal in Salzburgische zu den Krimmler Wasserfällen fährt. Da oben haben wir Fichten und Tannen umgeschnitten. Ich bin mit den Gamaschen durch den Schnee gestapft und es war bitterkalt und die Holzarbeiter haben Baum um Baum gefällt und ich habe es markiert, habe meinen Tee für Thomas draufgeschrieben und die Bäume wurden auf eine benachbarte Almwiese rausgefahren und dort gelagert. Und einen Tag vor Neumond habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, meine Zeit ist vorbei, jetzt ist dann kein Mondholz mehr. So hat mir es der Opa angesagt. Und ich habe es halt so getan. Und dann ist das Holz draußen auf der Almwiesen in Rinde als Rundholz am Polter liegen geblieben. Aber die Holzknechte drin im Wald haben weitergearbeitet und haben dann sozusagen ungewollt beim entgegengesetzten Mond den Schlag fertig gemacht und dieses Holz hat ein Nachbarsägewerk gekauft. Und nachdem wir uns gekannt haben und gut verstanden haben, da hat es kein Problem gegeben, hat der sein Holz 50 Meter daneben auf einem zweiten Polter gelagert und seinen Namen draufgeschrieben. Und dort ist das Holz liegen geblieben. Dann kam viel Schnee und der Winter ging weiter und das Holz ist da oben unter der Schneedecke gelegen. Dann kam das Frühjahr und im Frühjahr darf man Holz in Rinde nicht im Wald liegen lassen. Weil ein Stamm in Rinde, der hat ja den Anschluss zu den Wurzeln nimmer, der kann sich gegen den Käfer nicht mehr wehren. Und das ist eine ideale Brutstätte, wo die hineinbohren können und ihre Liebeskammern, die heißen sogar Rammelkammern, machen und sich bahnen und dann exponentiell vermehren und das wäre für den umliegenden Wald ein Problem. Naja, und deshalb ist jeder Förster darauf bedacht, zu schauen, dass im Frühling nichts herumliegt. Und in dem Frühjahr ausgerechnet waren wir im Sägewerk ein wenig langsam und das Holz ist länger liegen geblieben wie geplant. Und dann war schon Mai im Tal, schon total warm. Ich habe schon die kurze Lederhosen angehabt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich auf den Berg rauffahren und nachschauen, dass da nichts fällt, dass da kein Käfer in meinem Holz ist. Und ich bin raufgefahren Ende Mai, kurz bevor wir es verarbeitet haben, und mein Holz kontrollieren und habe das ganze Ganter angeschaut und einen Käfer kennst du sofort, wenn der hineinbohrt, weil da, wo er hineinbohrt, da wirft er das Bohrmehl aus, was er drinnen rausfrisst. Da hast du lauter kleine Häufchen auf dem Stamm. Da war mir nichts. Dann habe ich mit der Axt noch Rinden runtergeschlagen und geschaut, da war nichts, keine Spuren, gar nichts. Und ich habe aufgeatmet und war beruhigt und mit Glück gehabt. Und dann habe ich etwas getan, was jeder Holzmensch tut. Das ist so eine kollektive Krankheit, die wir haben. Wenn du allein auf der Alm bist und da drüben das Holz vom Nachbarn liegt, du lachst. Natürlich geht man dann und schaut sich auch das Holz des Nachbarn an. Weil umgeschnittene Stämme, die zeigen dir das Bild der Jahresringe. Und das ist ein Bericht ihres Lebens. Und es ist auch ein technisches Datenblatt. Da siehst du genau, welche Spannungen, wie gut das Holz ist, das kann man viel ablesen. Und ich wollte natürlich auch dem Nachbarn sein Holz lesen, schauen, ob den sein Essen etwas besser ausgefallen ist wie meins oder so halt. Und marschiere da neugierig rüber und komme rüber und denke mir, das gibt's ja nicht. Das war dick mit Borkenkäfer befallen. Dick. Das gibt's nicht. Dann habe ich reingehockt und die waren da eifrig am Werken, am Vermehren. Die haben alles getan, was das Leben lustig macht. Dann bin ich zu meinem Holz zurück, da war nichts. Dann bin ich wieder hin, ich habe es nicht fassen können. Und dann bin ich da oben auf der Alm gestanden und habe mir gedacht, Opa, du bist der Fuchs. Du weißt Dinge, von denen habe ich keine Ahnung. Weil das hat ja keinen anderen... Es hat ja keinen anderen Unterschied gegeben. Dasselbe Holz im selben Monat Jänner, im tiefen Winter, am selben Ort geschlagen. Nur entgegengesetzte Mondphase. Dann haben wir begonnen, unsere ersten Versuchsserien zu machen und sind draufgekommen, dass die Resistenz, die Widerstandskraft von Mondholz gegen Pilze noch viel größer ist wie gegen Insekten. Fantastisch. Dann habe ich begonnen, eine Mitschrift zu machen und diese ganzen Dinge, die mir der Opa gesagt hat, weil der Florian, mein Sohn, sitzt heute mit, das ist ganz selten, dass er mich begleitet, und der war damals noch so ganz klein und die anderen Kinder auch. Und ich habe gesagt, die schreibe auf, könnte ja sein, dass einer von den Kindern sich eines Tages dafür interessiert. Und ich habe so Tagebuch geschrieben. Ich habe nie einen Gedanken gehabt, ein Buch zu schreiben. Und habe alles aufgeschrieben, was mir der Opa so gesagt hat. Und auch andere Beobachtungen, die ich als Förster gemacht habe, die ich mit Holz gemacht habe. Und dieses Manuskript, diese Mitschrift hat eines Tages ein Verleger gesehen und gesagt, da machen wir ein Buch draus. Und dann ist dieses Buch entstanden. Dich sah ich wachsen, habe ich es genannt, was der Großvater noch über Holz wusste. Das ist ein Buch ohne jede wissenschaftliche Grundlage. Mein erstes Buch war das. Es ist ein reiner Erfahrungsbericht, sonst nichts. Und das Buch hat eine heftige Reaktion hervorgerufen. Unglaublich, ich habe nie damit gerechnet. Ich habe viele, viele Zuschriften bekommen von Förster, von Waldarbeitern, von Bauern, aus allen möglichen Teilen des deutschen Sprachraums, die mir einerseits geschrieben haben, ähnliche Erfahrungen, Bestätigungen, Überlieferungen und so weiter. Und genauso habe ich auch heftige Kritik geerntet. Vor allem von Seiten der Holzindustrie. Die haben gesagt, das kann man nicht beweisen, das ist Humbug. Und wir können es auch nicht machen, in großen Einheiten kann man es nicht organisieren. Naja, es ist eine wissenschaftliche Diskussion entflammt, 10 Jahre lang mit Pro und Contra. Und nach 10 Jahren hat die ETH Zürich, die renommierteste technische Hochschule, die es in Europa gibt, den kompletten, vollständigen Nachweis für die Wirksamkeit von Mondholz vorgelegt. Mondholz, so wie man es der Opa gelernt hat, ist wesentlich, wesentlich resistenter gegen Pilze und Insekten. Wenn Sie an einer Holzfassade Mondholz haben und es wird von einem Schlagregen beregnet, nimmt es im gleichen Zeitraum um 25% weniger Wasser auf wie Nicht-Mondholz. Wasser ist die Grundlage für jeden holzzerstörenden Organismus. Also unglaubliche technische Unterschiede. Aber es hat niemand mehr gewusst oder nicht nachweisen können. In der Wissenschaft ist das Thema inzwischen durch. Ich habe dann später dieses Buch geschrieben, wo die ganzen wissenschaftlichen Nachweise drinnen sind. Aber ich bleibe noch beim Opa. Es sind auch wunderliche Dinge passiert. Kurze Zeit, nachdem mein erstes Buch auf den Markt gekommen ist, habe ich einen Anruf aus Japan bekommen, ob wir bereit sind, eine japanische Delegation zu empfangen. Und wir waren damals noch eine ganz kleine Firma mit 10, 12 Leuten und haben halt einige Häuser im Jahr gebaut und gesagt, aber die aber kompromisslos. Immer kompromisslos. Die Qualität ist immer an erster Stelle gestanden. Und ich habe gesagt, ja, die können schon kommen. Ich habe nicht gewusst, warum die kommen. Dann kam diese Delegation und der Leiter der Delegation war ein buddhistischer Mönch, ganz offensichtlich im orangen Tuch eingehüllt mit geschorenem Kopf. Und die haben viele Fragen gestellt. Und dann habe ich gefragt, warum die gekommen sind. Dann hat er gelächelt und hat gesagt, er ist der Leiter von dem Kloster, das als ältester Holzbauer der Menschheit gilt. 1600 Jahre alt, in der Kaiserstadt Nara. Und er hat von diesem Buch gehört und sie haben es nicht glauben können, dass in Europa jemand ein Buch schreibt, in dem beschrieben ist, ganz genau diese Art, das Holz zu verarbeiten, wie nach ihrer Überlieferung das Kloster gebaut wurde. Und deshalb sind sie nach Europa geflogen. Da war ich baff. Und ich habe gesagt, das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Opa nie in Japan war. Also Wissensaustausch war da sicher keiner. Und dann hat der Mönch zu mir gesagt, was Sie machen ist gut. Dann habe ich gesagt, warum? Dann sagt er, weil Sie hinterlassen mit Ihrer Arbeit keine Spuren auf Erden. Das habe ich verstanden und habe mich gefreut drüber. Und dann hat er zu mir gesagt, ich werde Ihnen helfen. Dann habe ich mich höflich bedankt und habe mir gedacht, das ist sinnlos, du gehst nach Japan zurück und ich sehe dich nie mehr. Und 14 Tage später habe ich einen Anruf gekriegt von einem Verleger aus Tokio, der mich im perfekten Englisch gesagt hat, er muss dieses Buch übersetzen in Japan, er hat den Auftrag bekommen und er tut das, ob ich was dagegen habe. Dann ist das Buch in Japan erschienen. Dann ging es los, dann haben wir die ersten Bauaufträge in Japan bekommen. Dann haben wir zuerst mit unserem Holz 100, mit diesem System, wo Holz nur mechanisch, nur mit Dübel verbunden ist, kein Tropfen Klebstoff, keine Chemie, nichts, auf die große Rüttelplatte in Tokio für den gefürchteten Erdbebentest gehen müssen. Die können ein mehrstöckiges Haus bauen auf einer riesigen Anlage und die können jedes Erdbeben simulieren. Unglaublich. Und beim ersten Erdbebentest ist es ihnen nicht gelungen, irgendwas an unserem Haus kaputt zu machen. Wir haben in Japan die höchste Sicherheitsklasse gegen Erdbeben zertifiziert bekommen. Ich habe dann vieles gebaut drüben und wir dieses Jahrhundert, die Jahrhundertkatastrophe in Fukushima mit Tsunami und Atomkatastrophen war, in Fukushima habe ich einiges gebaut. Und nachdem das sich wieder beruhigt hat damals, haben wir alles evaluiert. Wir hatten an keinem einzigen Gebäude auch nur einen geringen Schaden. Null Schaden. Nur Holz. Und nur, weil ich es so gemacht habe, wie der Opa gesagt hat, er hat gesagt, mit Holz kannst du alles lösen. Du musst ihm vertrauen. Ich habe vor einigen Jahren für die weltbeste Skirennläuferin, für die Lindsay Vonn, das Holz für ihren Ski gemacht. Die fährt auf meinem Holz. Alle Head-Rennläufer, Bodi Miller ebenso und die Maria Risch. Mondholz, 7 Jahre luftgetrocknete Esche, haben die herausgefunden, hat die beste Torsion von allen Materialien, die sie gefunden haben. Schön, gell? Was in Bäumen steckt. Mein größtes Vorbild ist dieser Stradivari. Stellt euch vor, der hat Geigen gebaut, eine Geige wiegt 450 Gramm. Was die 450 Gramm Holz, mehr ist es ja nicht. 450, ein halbes Kilo Holz. Aber nur halt meisterhaft verarbeitet. Was die halt kaufen willst, zahlst 50 Kilo Gold dafür. Stellt euch einmal vor. Da hat es Generationen gegeben, die haben mit ihrer Arbeit etwas hinterlassen, das nach Jahrhunderten unsere Herzen öffnet und uns begeistert und reich beschenkt. Das wünsche ich mir von unserer Arbeit. Und nicht, dass sagen, wir sind die Müllgesellschaft, die die Zukunft der Kinder verbaut haben. Das wünsche ich mir. Und so haben wir begonnen, Häuser zu bauen. Dann haben wir die ersten Brandschutztests gemacht. Dann bin ich mit so einem Muster ins Labor gefahren, ins große Brandprüfzentrum und habe zum Institutsleiter gesagt, ich muss das brandtechnisch prüfen lassen, weil ich will nicht nur kleine Häuser bauen. Damals war nicht mehr erlaubt. Und damals, Anfang der 90er Jahre, war weltweit der höchste Standard im Holzbau F30. 30 Minuten, 1000 Grad und das hat die beste Wand ausgehalten. Mehr gab es nicht. Dann habe ich zum Institutsleiter gesagt, ich möchte nicht F30 testen. Ich bezahle Sie pro Minute und Sie horzen hin, bis meine Wand kaputt ist. Dann hat er den Kopf geschüttelt und gesagt, ich sage ja F30. Sag ich, nein, ich pro Minute. Dann hat er gesagt, das kommt sie aber teurer. Sag ich, ist wurscht. Und wir haben das Geld zusammengekratzt. Dann sind wir mit dem Tieflader in das Labor gefahren, große Wände, 3x3 Meter, Verbindungsfuge mitgeprüft. Dann haben die dort den riesen Ölbrenner gestartet und ich bin mit klopfendem Herz vor den beflammten Wänden gestanden, hinten das Feuer und die Absaugung und das ist ein Getöse. Nach einer Stunde war immer noch nichts. Da darf keine Hitze durchgehen, keine Flamme, kein Rauch und es muss statisch belastbar tragfähig bleiben. Nach einer Stunde Beflammung mit 1000 Grad ist der Institutsleiter auftaucht. Ich bin mit den Technikern da gestanden und hat den Kopf geschüttelt oder alles überprüft, ist wieder gegangen. In der Minute 122, nach 2 Stunden, hat es in dieser Halle plötzlich gemacht und es war totenstill. Dann schaue ich den Techniker an, der da steht, sage ich, was ist jetzt? Dann sagt er zu mir, jetzt ist unser Öltank leer. Und die Wand ist da gestanden. Das ist ein Paradox, weil es heißt ja, Holz brennt und Holz brennt auch. Aber Holz brennt immer gut, wenn es dünn ist und von Luft umspült ist. Und die Natur kennt die Gefahr des Feuers. Für den Wald ist ja Waldbrand. Stell dir vor, Förster, dein Wald brennt. Wie schrecklich. Das Schlimmste, was passieren kann, und der wegbrennt und dann kommt der Wind und bläst ein bisschen Humus weg, das ist eine Katastrophe. Wisst ihr, wer in so einem Worst Case die Rettung ist? Ist auch witzig, gell? Wir haben ja so eine Zeit, in der wir alle so dünn und schlank sein wollen. In dem Fall sind es die Dicken, von denen die Rettung kommt. Die dicken Stämme, die brennen nicht. Und die treiben nachher wieder aus, fruchtifizieren und besamen schnell alles wieder und sorgen, dass der Wald zurückkommt. Holz, wenn es dick ist, brennt nicht. Das verkohlt außen ein bisschen, das Innere bleibt völlig unbeschädigt. Und ein physikalisches Phänomen, du kannst da draußen eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, 1000 Grad haben, da geht nichts rein. Wir haben Betonplatten, Steinwände beflammt, da gehst du mit 1000 Grad rauf und nach einer halben Stunde hast du hinten 400 bis 600 Grad, je nachdem, wo die Eisenarmierung liegt. Wenn ich da draußen einen Brand habe und herinnen habe ich 400 Grad, da brennen diese ganzen Fetzen, die da runterhängen. Da braucht die Flamme gar nicht rein. Wissen Sie, was die höchste Temperatur war, die wir jemals gemessen haben bei den Holzbrandschutzversuchen? Und wir haben in vielen Ländern die Versuche gefahren. Ich habe in den letzten 10 Jahren in 33 Ländern über 1000 Bauten errichtet mit meinem Partnerbetrieben. Universität in Moskau, Kirche in Japan, in Amerika, überall haben wir gebaut. Und da musst du überall die Nachweise bringen. Und überall haben wir mit 1000 Grad draufgeheizt. Die größte Temperaturerhöhung nach 3 Stunden, nicht nach einer halben Stunde, wie beim Beton. Hinten war 1,8 Grad Celsius, nichts. Es gibt kein Material, das seine Temperatur langsamer verändert, wie das geniale Holz des Baumes. Wie wir das begriffen haben, das war dann schon in den 90er Jahren und Deutschland ist schon vollkommen dem Dämmwahn verfallen gewesen. Bitte stellt euch einmal vor, was in diesem Land passiert ist. Unter dem sinnvollen Bestreben, Energie zu sparen, weil es macht natürlich keinen Sinn, Öl um die halbe Welt zu transportieren, damit die da die Stuben heizen mit dem kostbaren Rohstoff. Das macht keinen Sinn. Aber was wir getan haben, ist noch sinnloser. Wir haben unsere Häuser samt umsonders mit Polystyrol und Styroporen, wie das Zeug heißt, eingepackt. Völliger Wahnsinn. Wir wissen heute, dass die Wirkung von diesen Dämmstoffen ein Bruchteil dessen ist, was errechnet und versprochen wurde. Da gibt es genug universitäre Studien. Gerade aus Leipzig ist da viel gekommen. Und seit 2, 3 Wochen haben wir es amtlich. Diese Dämmstoffe sind Sondermüll der höchsten Gefährdungsklasse, dürfen in einer normalen Müllverbrennungsanlage gar nicht mehr hineinkommen in Deutschland. So giftig ist das Zeug. Stellen Sie sich das vor. Das ist ein Skandal, eine Last, die wir unseren Kindern hinterlassen, schlimmer wie die ganze Asbestkatastrophe oder sonst was. Aber so machen wir es immer. Zuerst kommt ein Milliardengeschäft, dann wird eine ganze Generation beschädigt und dann, wenn die Verantwortlichen nicht mehr da sind, sagen wir, jetzt kommen wir leider drauf, die Nächsten dürfen es verräumen. Also wer sich im Wald als Teilnehmer des Ökosystems so verhält, der stirbt sofort aus. So, in der Zeit haben wir gesagt, und wir bauen jetzt Passivhäuser, also Null-Energiehäuser ohne Dämmstoff. Ohne Dämmstoff, großes Wort. Wir haben im Fraunhofer-Institut in Stuttgart und dann an der Technischen Universität in Graz den Dämmwert dieser Wände angeschaut. Wenn Sie so eine Wand, das gibt es ja auch, mit einem synthetischen Leim, die Schichten, die Lagen verkleben, das sind ja Kreuzlagen, dann ist das wie volles Holz, ist zwar auch Sondermüll, weil der Leim genauso giftig ist, als wie diese erwähnten Dämmstoffe, aber das ist ja wurscht heutzutage. Wenn Sie das machen, dann hat es einen bestimmten Dämmwert. Wenn man es mechanisch mit Dübel verbindet, sind da stehende Luftschichten drinnen, dann hat man bei selben Querschnitt fast die doppelte Wärmedämmung. So viel mehr bringt es das Reinheitsgebot des Holzes. Also es bringt nicht nur Gesundheit, es bringt einen enormen technischen Fortschritt. Und ich kürze jetzt die technische Erklärung ab. Wir haben jedenfalls vor knapp 10 Jahren dann das erste energieautarke Gebäude gebaut. Das ist auch eine lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Das war ein besonderer Zweck. Da wurde in Wien ein neues Filmarchiv gebaut, eine Lagerstätte für 70.000 historische Nitrofilmrollen. Diese Rollen aus der Anfangszeit des Filmens, ein Kulturschatz der Republik Österreich. Und für diese Rollen musste ein neues Archiv gebaut werden. Und die Besonderheit ist, da muss es das ganze Jahr 2,0 Grad Celsius haben, da drinnen. Sonst zersetzt sich das Zeug, sonst hält es nicht. Und in Wien wächst der Wein, da ist es im Sommer sehr heiß. Und das hat ein Flachdach gehabt. Am Plan habe ich das gesehen. Und am Flachdach kannst du 80 Grad haben und drinnen darf es nicht 2,5 kriegen, es muss 2,0 bleiben. Also habe ich gesagt, haben wir gedacht, braucht man eine große Klimamaschine. Und der Direktor des Filmarchivs hat damals gesagt, das ist eben sein Problem und es ist so schrecklich, er weiß das vom alten Archiv, dass sie so viel Energie verbrauchen für die Kühlung. Ob man da nichts machen kann. Dann sage ich, ja, wir. Dann sage ich, am schönsten wäre es, ohne Energieverbrauch zu kühlen. Dann habe ich mir zuerst, mein erster Gedanke war, der war im Physikunterricht nicht dabei. Weil du brauchst Energie, wenn es draußen so heiß ist und drin muss es kalt bleiben. Aber ich habe das nicht gesagt und habe viel was Besseres gemacht. Ich habe ihm vorgeschlagen, jetzt gehen wir mal was trinken, weil ich auch keine Antwort gewusst habe. Dann sind wir, war im Sägewerk bei mir, dann sind wir rein und haben einen Kaffee getrunken. Und ich habe so nachgedacht und naja. Und während dem Kaffee trinken, das gibt es bei uns Menschen, manchmal haben wir Geistesblitze. Da habe ich so einen Geistesblitz gehabt. Dann sage ich dabei im Kaffee, weil da sage ich, Herr Direktor, das war der Direktor des Filmarchivs, sage ich, Herr Direktor, wissen Sie was? Das, was Sie suchen, das gibt es ja. Da sage ich, wie? Da sage ich, in der Natur gibt es das. Es gibt einen Raum, der sich selbst kühlt. Wo? Sage ich, die Waldameisen, die können das. Die rote Waldameise. Dann hat er mich groß angeschaut. In jedem Ameisenhaufen, das kennen Sie, wenn Sie im Wald spazieren gehen, gibt es in der Mitte drinnen einen kleinen Raum, die Brutkammer. Dort, wo die Eier gelegt werden, wo die Mütter die Kinder aufziehen. Und dieser Prozess des Schlüpfens und die ersten Lebensaugenblicke sind so sensibel, da darf die Temperatur nicht schwanken. Und Biologen wissen das. Da gibt es eine maximale Schwankungsamplitude von 2 Grad. Da schwankt sie auch nicht. Jetzt stehen aber Ameisenhaufen bei uns im Gebirge, ganz oben an der Waldgrenze auf der Alm. Da kann es im Sommer binnen Stunden einen Wettersturz geben und plötzlich schneien, obwohl es vorher brütend heiß war. Da drinnen nur 20 cm Holzstäbchen, Konstruktion und Nadel, verändert sich die Temperatur nicht. Wie machen das die Ameisen? Die haben ja keine Stromleitung und keine Klimaanlage. Wie machen die das? Das habe ich ihm beim Kaffeetrinken erzählt und er war begeistert. Und dann habe ich mit seiner Hilfe ist es gelungen, dass wir, da gibt es in Österreich ganz tolle Wissenschaftler am List-Institut, Technische Universität in Graz, die machen die thermodynamischen Optimierungen für die Verbrennungsmotoren von Audi und BMW und für die deutsche Autoindustrie. Und die konnten wir motivieren und gewinnen, dass sie Ameisenhaufen thermodynamisch untersucht haben. Und dann haben wir das Filmarchiv gebaut. Eine Holzkiste, dieses Material, da hat es seit jetzt, ich glaube, 8 oder 9 Jahre ist her, dass wir sie eröffnet haben. Das wird permanent auch die Raumklimadaten kontrolliert, rund um die Uhr, weil es ja so teuer ist, die Filme da drin. Da hat es immer 2,0 Grad. Und dort wurde noch nie eine Kilowattstunde Energie von außen zugeführt. Nix. Wir haben alle Heiz- und Kühllastspitzen durch die Wand abgetragen, durch die Trägheit der Wand. Ich erkläre es ganz einfach. Und nur ein ganz kleiner Restbedarf ist geblieben, den haben wir gelöst durch eine Mini-Photovoltaik am Dach und durch eine Klimaanlage, die so groß ist wie ein Kühlschrank. Statt diesem geplanten Ungetüm, das vorher geplant war. Das ist alles. Eine Insellösung. Es ist autark. Keine Leitung von außen. Bau. Dann hat das funktioniert. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das auch für Menschen machen. Dann habe ich in der Stadt Kitzbühel das erste Großbüro gebaut, 6.500 Quadratmeter, 4 Geschosse. Das läuft jetzt seit 5 Jahren, Energieverbrauch für Heizung und Kühlung 0. Photovoltaik aufs Dach, Wärmepumpe, Heizung, Kühllast, auf weniger wird die Hälfte reduziert, vom normalen bei dem gleichen U-Wert, durch die Trägheit des Holzes und es funktioniert. Und das Schönste, den schönsten Prototyp in diese Richtung und die schönste Weiterentwicklung haben wir vor 2 Jahren in der Schweiz gemacht, auch wieder mit ETH-wissenschaftlicher Begleitung. Da haben wir gesagt, jetzt bauen wir das Null-Energie-Haus ohne Technik, ohne Dämmstoff, auch ohne Restheizung. Niente. Nichts. Ein 5-geschossiges Gebäude in der Matterhorn-Region im Simmental, damit es im Winter schön kalt ist. 2 Geschosse Büros und 3 Geschosse Wohnungen. Aber das Verhältnis von Glas und Wand, das ist optimiert. Die Fenster, die großen Fenster nach 13 Uhr, also knapp nach Mittag, und nach Norden nur kleine Fenster und so weiter. Die Hülle muss da optimiert sein. Jede Architektur geht da nicht mehr. Und dort drinnen hat es an den kältesten Tagen, in den letzten zwei Wintern, im kältesten Raum, 5 Tage lang 18 Grad gehabt, sonst immer 20 bis 22. Wenn Ihnen jemand erzählt, dass Sie irgendwas Teures, Kompliziertes brauchen, um ein Haus zu kühlen oder zu heizen, dann will er entweder ein gutes Geschäft machen oder er ist ahnungslos. Wenn Ihnen jemand erzählt, es geht etwas nicht mit einem nachwachsenden Rohstoff, dann hat er keine Ahnung. Wir haben bereits im Jahr 2002 das leiseste Holzhotel der Welt gebaut. Ein großes Hotel. Das ist inzwischen Standard, wir bauen inzwischen jedes Hotel so. Damals war es eine große, weil man immer gesagt hat, im Holzbau ist Schallschutz ein Problem. Das ganze Hotel hat einen doppelt so hohen Schalldämmwert, nicht errechnet, sondern gemessen, wie es die Norm vorschreibt. Da können Sie in jedem Zimmer auf ein Schlagzeug draufhauen und daneben hören Sie nichts, nur Holz. Kein Gips, kein mineralisches Material dazwischen, nur Holz zwischen den Wänden. Ich habe noch in den 90er Jahren haben wir festgestellt, dass diese Wände Hochfrequenz abschirmen, dass die Handys hinter so einer Wand nicht gescheit gehen. Später ist dann die Strahlungsdichte größer geworden und heute, wenn du normale Fenster hast, kannst du in so ein Haus telefonieren. Wenn du die Fenster zumachst, ist dicht. Na, damals haben wir das noch nicht gewusst, dann habe ich mir gedacht, ich muss das untersuchen lassen. Es ist auch eine witzige Geschichte. Dann hat mir ein Professor gesagt, das ist ein militärisches Thema, du musst zum Militär gehen. Dann bin ich zum österreichischen Bundesheer gegangen. Die sind so harmlos wie die Feuerwehr, ich sage euch das. Wir sind ganz liebenswürdige Nachbarn, ihr braucht keine Angst vor uns haben. Ich musste dann zur deutschen Bundeswehr gehen und die waren spitze. Die haben sich ganz interessiert das Thema angeschaut. Das ist der einzige Forschungsprojekt gewesen, für das ich keinen Groschen Geld gebraucht habe. Wenn das Militär was interessiert, die haben Kohle genug. Und die haben das untersucht und sind zum eigenen Erstaunen draufgekommen, dass so eine Holzwand 99,9% der Hochfrequenz abschirmt und wir haben dann für Militärs abhörsichere Gebäude gebaut, wo vorher solche Betonwände waren. Unglaublich, gell? Förster, was der Wald, die Bäume aus dem Wald können. Das ist Intelligenz pur. Und das ist auch, das ist so einfach gelöst, aber so tolle Ergebnisse. Da war doch vor 2 Jahren, Sie erinnern sich, diese NSA-Affäre. Und da hat man plötzlich in den Medien gelesen, auch die Frau Merkel wird von ihren Freunden aus Amerika abgehört. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es Zeit, ihr einen Brief aus Österreich zu schreiben. Und dann habe ich ihr geschrieben, Sie brauchen ein Holzhaus, dann haben Sie das Problem nicht mehr. Aber der wurde leider nicht beantwortet. Wir haben voriges Jahr, wenn ich so zurückschaue und ein bisschen reflektiere, haben wir in der Stadt Venlo in Holland das 11-geschossige Rathaus bauen können. Da hat es innen einen Betonkern gegeben, die ganze Außenhülle mit Holz 100. Wenn ich zurückschaue und sehe, was sich allein in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, dann werde ich trotz aller Negativmeldungen, die man so hört, wieder zukunftsfroh. Wenn wir in diesem Veränderungstempo weitermachen, haben wir gute Chancen, dass wir doch noch was bewegen. Weil der Wald ist eine unglaublich vitale Lebensgemeinschaft. Ich werde so oft gefragt, ob man sich um die Bäume nicht Sorgen machen muss. Es gibt dann wieder mal, hört man was, ein Baum, der krank wird, eine Eschenkrankheit oder irgendwas, was halt gerade herumgrassiert. Und dann machen sich die Menschen Sorgen. Ganz nüchtern betrachtet, also wer sich unbedingt um etwas sorgen möchte, der möge sich bitte um die Zukunft der Menschen Sorgen machen, nicht um die Bäume. Meine Damen und Herren, eines ist wissenschaftlich und faktisch ganz sicher. Wenn hier jemand überlebt, dann sind es die Bäume, nicht die Menschen. Bäume sind eine unvorstellbar vitale und plastische Gesellschaft. Die verteilen die Risiken auf so viele Arten. Natürlich kann es sein, dass Arten aussterben, gehen, kommen, sich verändern. Das war immer so. Bäume können noch einen super Atomkatastrophen-GAU. In der größten Radioaktivität gibt es welche, die wachsen da fröhlich weiter. Ginkgo-Bäume. Es gibt Bäume, die meistern alles. Das schaffen wir Menschen nicht. Wir müssen uns um unsere Zukunft Gedanken machen auf diesem Planeten. Und Bäume leben uns noch was ganz Tolles vor. Das Lebensprinzip der Fülle und der Angstfreiheit. Meine Damen und Herren, jeder Baum ist so ein Kraftwerk. Der sammelt so viel Energie, Lebenskraft, grenzenlos. Wie ich meine erste große Fabrik in Deutschland im Schwarzwald gebaut habe, habe ich zu den Technikern und zu unseren Maschinenbauern gesagt, ich habe zwei Wünsche. Ich baue diese Fabrik erstens nur so, dass man sie jederzeit im Retourgang fahren kann. Und ich sage, was? Sag ich, im Retourgang, alles zurück. Wie? Ich sage, wenn jemand ein Haus auseinanderschraubt, dann kommen diese Teile ins Werk zurück. Der Roboter, der bohrt die Dübel raus, es ist ja nichts verklebt, nimmt Stück für Stück und aus einem Haus wird wieder ein Haus hundertprozentig abfallfrei. Das haben sie kapiert, das haben sie gemacht. Und zweitens habe ich damals gesagt, meine Maschinen laufen mit Sonnenstrom vom eigenen Dach. Wir produzieren dort in einer Halle 40 mal 140 Meter, haben eine Kapazität für 200 Häuser im Jahr. Alle großen Maschinen laufen mit der Sonne, die aufs Dach scheint, und einen Überschuss geben wir noch ins Netz ab. Und dann gibt es Menschen, die rennen durchs Land und sagen, wir haben eine Energiekrise, wir haben zu wenig Energie und müssen alle möglichen Unsinnigkeiten tragen. Es hat doch noch nie eine Zivilisation an Menschen gegeben, denen so gut gegangen ist wie uns. Wir haben von allem genug. Wir können das beste Essen, was es gibt. Ich war vorher im Sarah Wiener Lokal und habe ein Menü bekommen, sowas Gutes aus der Erde, von den Früchten. Lebenskraft pur. Wir haben den Wald. Wir können Häuser bauen, die wir jeden Tag gesünder und gestärkter verlassen, wie wir vorher eingegangen sind. Wir haben alles. Das einzige Problem, was wir haben, wie die Menschen in dem Märchen vom Paradies, wir sind zu blöd, dass wir das richtig ins Leben einbauen. Da haben wir Handlungsbedarf. Wir haben die falschen Konzepte. Wir müssen das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennen, das Konzept der Regionalität und der Unabhängigkeit, dann geht uns nichts so. Dann können wir wirklich die Ärmel hochkrempeln und sagen, heute gehen wir so. Morgen schaut die Welt besser aus. Naja, und weil das wieder so von der Technik zur Philosophie herumgekommen ist, da möchte ich Ihnen am Schluss noch ein kleines Stück vorlesen, das auch sehr philosophisch ist, aber ich glaube, das passt jetzt da ganz gut dazu. Da heißt es, das Gesicht des Holzes. Je mehr du dem Holz sein Gesicht lässt, dich über seine Unebenheit, über seine Landkarte aus Maserung und Ästen freust, desto mehr wird deinem Blick Halt, Orientierung und Geborgenheit gegeben. Holz ohne Äste ist für mich immer weniger wert, immer ein Stück ärmer als diese Hölzer, die mich durch ihre Äste anschauen. Gerade die kleinen harztrennenden Öffnungen, die Harzgallen, sind es, die von der Einzigartigkeit des Materials Zeugnis ablegen. Es sind die Unregelmäßigkeiten, die Risse und Fugen, die aus Hölzern Welten machen. Sie bilden Lebensräume mit Orten des Schutzes und mit kühnen Aussichtsplätzen. Dem Holz sein Gesicht zu lassen, erfordert Mut. Mut zur unbehandelten Oberfläche, Mut zu den Spuren des Alterns, die sich einstellen werden. Mut zu dieser Melodie, die unser vordergründiges Ego erschüttert. das sich in uns als Ich ausgibt, in Wahrheit aber einzig an fremden Bildern und Vorstellungen hängt. Erst dahinter sind wir selbst. Erst dahinter sind wir ewig. Erst dahinter hören und fühlen wir, was wirklich ist. An diese tiefe Heimat in uns selbst erinnert das gewachsene Material der Wälder. Das Gesicht des Holzes wird durch das Leben in den Bäumen gemalt. Es ist frei von jeder Manipulation, vom Drängen und Wollen. Es ist ein Bericht ihres Lebens. Ein Bild vom Glück und Gedeihen, aber auch vom Kampf, Leid und Krankheit. Es ist ein Bild vom Geheimnis, all das zu überstehen, daran zu wachsen und seine eigene Gestalt daraus zu formen. Auf diese Weise stimmt es die einzigartige Melodie an, die uns zu uns selbst führt. Ein größeres Geschenk kann ein Material uns Menschen gar nicht machen. Es schwingt so tief in uns hinein, das Holz der Bäume. Mut zum Gesicht des Holzes ist immer Mut zum Leben. Mut zum Leben trägt uns, gibt uns Vertrauen und Freiheit. Ja, es sind Landkarten des Lebens, die durch die Schichtenlinien der Jahresringe auf den Hölzern dieser Welt abgebildet sind. Es sind Bilder, die so stark an unserer Seele rühren können, weil sie so viel mit dem zu tun haben, was wir von Kind an nicht nur an Bäumen beobachten konnten. Körperliche Vergänglichkeit, das hat uns schon von klein auf fasziniert, die herausquellenden Adern auf der Hand des Großvaters. Die Bilder der furchigen Haut, Farbspiele und Muster, die mit den Farben bewitterter Hölzer ineinander fließen können. Ja, es ist ein besonderes Bild vom rohen, wahrhaftigen Holz. Es lässt uns spüren, wie gut es ist, einfach zu sein, was wir sind. Es lässt die Hast unserer Gedanken still werden. Aus sinnlosen immer mehr, immer etwas anderes wollen, wird ein sich selbst spüren. Es hilft uns, die Qual aller Zwänge und Vorstellungen abzuschütteln. Es befreit uns. So wichtig ist es, so nährend für uns Menschen, von solchen Bildern umgeben zu sein. Das natürliche Gesicht des Holzes singt das Lied vom Urvertrauen ins Leben, vom Kommen, vom Gehen und von der Wiederkehr. Was für ein Glück, von den Bäumen, ihren Hölzern und ihrem Gesicht begleitet zu werden. Jetzt ist aber still. Dankeschön. Danke. Kommen Sie gut nach Hause und lassen Sie die Bäume und die Natur überhaupt in Ihr Leben zurückkehren. Danke fürs Kommen. Gute Nacht.